Völker im Plan Gottes. Und ich glaube, man sieht das schon, dass Gott eine Vision hat für die Völker der Welt. Wir lesen in der Offenbarung eine Vision, die Johannes sehen darf. Jetzt sah ich eine Menschenmenge so unübersehbar groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern, alle Sprachen der Welt waren zu hören. Darauf freuen sich die Wycliffe-Leute. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Mit lauter Stimme riefen sie aus: Heil und Rettung kommen allein von dem Gott, der alle Macht in seinen Händen hält, und von Christus, dem Lamm. Das ist die Vision, die Johannes sehen darf. Und ich weiß nicht, ob euch etwas aufgefallen ist, dass hier das Wort allen drin steht. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Das ist allumfassend. Hier werden alle Völker mit einbezogen. Und das finde ich an dieser Stelle ganz wichtig. Aber gehen wir nochmal einen ganz, ganz riesengroßen Schritt zurück, nämlich quasi vom Ende der Bibel an den Anfang. Und zwar möchte ich beginnen, eine kleine Reise durch die Bibel mit diesem Vers. Und Gott schuf die Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er sie als Mann und Frau. Was sagt vielleicht der eine oder andere, hat das mit Mission zu tun? Für mich sehr viel, denn die Schöpfungsgeschichte, wie auch immer wir das verstehen, Evolution oder Kreationismus, das ist mir jetzt völlig egal. Aber wichtig ist dabei, Gott hat den Menschen gewollt und hat ihn in seinem Ebenbild geschaffen. Alle Menschen, die auf dieser Erde herumlaufen, sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Egal, ob sie Hindus oder Buddhisten oder Moslems oder Atheisten oder Christen sind. Sie sind alle geschaffen hin auf diesen Gott, um zu ihm in Beziehung zu treten. Und das, finde ich, erstmal ist eine ganz wichtige Grundlage, wenn wir Missionsarbeit tun, wenn wir Evangelisation betreiben, dass wir wissen dürfen, wir tragen dazu bei, dass die Menschen, soweit das auf dieser Erde geht, zurückgeführt werden in diese Ebenbildlichkeit Gottes, dass sie entdecken für sich, dass sie entdecken, ich bin ja im Ebenbild Gottes gemacht und kann mich auf diesen Gott einstellen und mit ihm in Verbindung treten. Wenn wir dann weitergehen, was meint ihr, wo wir als nächstes Mal in der Bibel stoppen, so ein paar Kapitel weiter, wer hat einen Vorschlag, wo eine Stelle ist, die was mit Mission, mit unserem Thema heute zu tun haben könnte? Ah, das ist viel zu weit. Da sind Sie schon 3, 4 Schritte voraus. Aber ist völlig richtig. Nur wir machen noch vorher Station. Bitte? Noch früher. Babel, genau. Zurück zu Gottes Plan. Babel empfinden wir meistens als Gericht, oder? Wenn wir Babel hören, denken wir daran, dass Gott gesagt hat, Schluss mit lustig. Die Menschen haben sich aufgelehnt gegen Gott und Gott macht dem ein Ende. Und Gott schützt die Menschen vor weiteren Dummheiten, dass sie sich nämlich weiter zusammentun und sich gegen ihn auflehnen. Aber Babel hat für mich, für uns, noch einen ganz anderen Aspekt. Die Sprachen und Kulturen entstehen. Wir haben kein komplettes Bild, wie die Sprachen und Kulturen wirklich entstanden sind und wie diese ganzen Sprachfamilien sich entwickelt haben. Aber offensichtlich hat Gott seine Hand im Spiel gehabt und wollte die Sprachen und Kulturen. Und das ist auch wichtig, dass die Sprachen und Kulturen nicht ein Abfallprodukt, sage ich jetzt mal, von Babel sind, was jetzt dummerweise dabei rausgekommen ist. Nein, ich glaube, dass Gott auch in der Vielfalt der Völker, in der Vielfalt der Kulturen, in der Vielfalt der Sprachen, dass er daran Freude hat, wie Vielfalt unter uns ist, bei den Tieren, bei den Pflanzen. Was ist da für eine Vielfalt? Und diese Vielfalt spiegelt sich in den Sprachen, in den Kulturen wider. Und ich sage Ihnen, Gott ist ein Linguist. Erster Klasse, ja? Die Sprachen der Welt sind so kompliziert aufgebaut, die sind so wertvoll. Ich glaube, da steckt Gott dahinter und es ist kein Abfallprodukt von Babel. Und das mit der Sprachverwirrung, nebenbei bemerkt, hat er sehr gut gemacht. Oder mit der Sprachenschaffung, wie immer wir das nennen. Denn wir wissen, dass es heute 6.900 Sprachen ohne Dialekte auf dieser Welt gibt. Und hier sind so ein paar Zahlen, wo die meisten Sprachen sind. Asien als Spitzenreiter, wir hatten ja vorhin schon gesehen, Indonesien alleine mit über 600 Sprachen, Afrika, und so geht das weiter. Und wie gesagt, da sind keine Dialekte drin, Thüringisch oder Sächsisch oder irgendwas ist da auch jetzt nicht bei, also nur Sprachen. Ja, und Gott hat wirklich da eine große Vielfalt geschaffen, die uns natürlich heute vor große Herausforderungen stellt. Ja, und dann, wenn wir einen Schritt weitergehen, dann kommen wir da an, was vorhin schon einer vorgeschlagen hat, nämlich bei Abraham. Schon ganz am Anfang der Geschichte mit der Menschheit blickt Gott ganz weit über den Abraham hinaus und sagt zu ihm: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dieses Wort Geschlechter im Hebräischen ist das gleiche, was sich mit dem Wort Ethnie, Ethnos, mit dem im Griechischen, was dem entspricht. Er sagt: Soll ich Abraham verschweigen, was ich mit ihm vorhabe, da er doch ein mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Ich glaube nicht, dass der gute Abraham schon eine Ahnung davon hatte, wie viele Völker es auf dieser Erde gibt. Er hat vielleicht so ein paar Völker gekannt, die um ihn herum lebten. Und Gott blickt an dieser Stelle weit über Abraham hinaus und ich denke auch ein Stück über die Gemeinde hinaus in die Zukunft und sieht seinen Plan, den er hat mit den Völkern der Erde, dass sie gesegnet werden sollen, dass sie ihm wichtig sind und dass Abraham, das, was er mit Abraham beginnt, dazu beiträgt. Und wenn wir uns das so anschauen, wir könnten da jetzt ganz lange dranbleiben, das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema, wie sich das durch die Bibel zieht oder wenn Sie das mal selber verfolgen, wie die Völker immer wieder vorkommen, wie Israel auch ein Segen für die Völker sein sollte, eigentlich. Da heißt es in Jesaja 42, 1 und 4, er wird das Recht bringen unter die Heiden und die Inseln warten auf seine Weisung. Da habe ich natürlich die Inseln genommen, weil Indonesien hat ja so viele Inseln. Aber auch da hatte der Jesaja noch keine Ahnung von, wovon Gott hier sprach. Oder wenn wir weitergehen, dann kommen wir ins Markus-Evangelium und dann finden wir die Stelle, wo Jesus die Händler aus dem Tempel schmeißt, wo er sie rauswirft. Wissen Sie, wo die standen? In welchem Vorhof? In dem Vorhof der Heiden. Da hatten sie alles zugestellt. Und Jesus sagt: Macht, dass ihr rauskommt. Hier ist ein Bethaus für alle Völker. Ja, kann den Juden ja nicht so gefallen haben. Aber das ist Gottes Vision, denke ich, für die Völker. Immer wieder kommt das durch, dass er diese Vision, dass die Bibel diese Vision zum Ausdruck bringt. Also eine ganz alte Vision eigentlich. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, dann finden wir den Vers in Lukas 13, 29. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und ein Künstler, der einmal mit bei Wycliffe mitgearbeitet hat, hat versucht, das mal darzustellen in diesem Gemälde, wie Menschen aller Nationen und Völker mit Jesus zu Tisch sitzen. Ich weiß nicht, ob die dann noch auch noch so gekleidet sind, aber irgendwie scheint man das ja doch noch zu erkennen. Das hat ja der Johannes auch erkannt. Also das wird noch ganz faszinierend werden. Und wenn wir uns in unserer Welt umsehen heute, dann stellen wir fest, dass genau das stattfindet, dass wirklich Menschen aus Ost, aus West, aus Nord und Süd in Gottes Reich hineinströmen. Bis etwa 1980, können wir sagen, war das Zentrum der Christenheit im Westen, beziehungsweise in den traditionell christlichen Ländern Europa, Australien, Amerika. Und jetzt stellen wir fest, dass sich das total verschiebt, nämlich dass 2/3 der Christen nicht mehr im Westen sind, sondern in der sogenannten Zweidrittelwelt, in Asien, Afrika, Südamerika. Da wächst die Gemeinde. Und mich erstaunt das, mich haut das vom Hocker, dass da die Gemeinde am meisten wächst, wo die Menschen verfolgt werden. Ja, Länder wie Arabien, Nordkorea haben ein Gemeindewachstum, das uns eigentlich beschämen sollte in Europa. Und wir sehen wirklich, dass das geschieht, was Jesus hier angekündigt hat vor unseren Augen, dass wirklich Menschen von allen Richtungen, aus allen Rassen in sein Reich strömen. Hier kann man das nochmal sehen, wie sich das so entwickelt hat über die letzten Jahre, und man sieht, wie die Blöcke Afrika, Asien, besonders Asien, wie die wachsen, und wie Nordamerika, Europa, wie da die Blöcke einfach schrumpfen und wir weniger Christen in unseren Breitengraden haben und viel mehr Christen dort. Das ist ganz faszinierend, das zu beobachten. Und ein schönes Bild, das das illustriert, ist dieses Bild vom Volk der Kaingang in Brasilien, wo auch eine wirkliche Mitarbeiterin lange gearbeitet hat. Das kleine Blaue ist die alte Kirche und das Gebäude darüber ist die neue Kirche. Ist das nicht ein wunderbares Bild für Gemeindewachstum? Wir haben in Deutschland ein ganz anderes Problem. Ja, besonders die Landeskirchen müssen versuchen, ihre Gebäude loszuwerden, und die werden umfunktioniert. Und hier muss man ein neues Gebäude über das alte bauen, damit es dem Ansturm gerecht wird. Ich habe gehört, hier wird es auch irgendwie zu klein, oder? Das ist ja auch ein schönes Zeichen. Freut euch drüber, liebe Geschwister. Oder Afrika erlebt derzeit das schnellste Gemeindewachstum weltweit. Und wo Wasser knapp ist, da kann man vielleicht auch schon mal in so einen Behälter hier taufen. Ich glaube nicht, dass Gott darauf ankommt, dass es unbedingt der Jordan ist. Oder ein anderes Land, das wirklich, wo man, glaube ich, auch gar nicht wirklich genau die Zahlen packen kann, ist China, wo auch die Gemeinde Gottes wächst. Und vor einiger Zeit stand in Idea, die Gemeinden Chinas wachsen zu schnell. Man kann nicht nachkommen mit der Ausbildung von Pastoren, man kann nicht nachkommen mit der Ausbildung von Gemeindeleitern, was natürlich auch eine große Gefahr ist. Und wenn man so die Zahlen sieht, wie sich das entwickelt hat über die letzten 50 Jahre, dann ist das ganz beeindruckend. Ich glaube, das sind geschätzte Zahlen. Ich glaube, dass niemand wirklich das ganz genau festhalten kann. Aber trotzdem geben sie uns einen Eindruck, dass dort, wo die Christen so unter Druck stehen und auch lange standen, noch viel mehr, dass dort die Gemeinde Gottes wirklich wächst. Ja, und ich lade euch ein, Visionäre, Teilhaber der Vision Gottes zu werden. Es war schön, dass ein Zeugnis hier war, was sich auf OM bezog. Also Mission ist hier offensichtlich kein Fremdwort. Das ist ja schon mal ganz toll, das wahrzunehmen. Das freut mich. Und ich lade euch ein, Visionäre dieser Vision Gottes zu werden. Denn er hat gesagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Jesus hatte die Völker auch im Blick. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und dieses Das ist eine starke Zweckbestimmung. Wir sind nicht einfach Gemeinde da, um uns zu kuscheln, um schön miteinander Gemeinschaft zu haben. Nein, wir sind da, um seine Wohltaten, das, was er uns Gutes getan hat, weiterzugeben. Und was ist das anderes als Mission, als Evangelisation? Und mich beeindruckt es, zu sehen, wie Gott diese Völker im Blick hat, wie er auch die kleinen Völker sucht und sie zu sich ziehen möchte. Noch mehr beeindruckt es mich, dass dann Gott auch noch jeden Einzelnen im Blick hat. Jeder, der hier sitzt, wird sehr wahrscheinlich eine eigene Geschichte haben, wie Gott ihn angesprochen hat. Und ich fand eine Geschichte von dieser Frau, die heißt Marcelina Huaman, und sie lebt in Peru und ist vom Volk der Cusco Quechua. Und sie wurde mit 18 Jahren Mitglied des Shining Path. Ich weiß nicht, wer diese Organisation kennt. Das ist so eine maoistische Terrororganisation, die dort lange in Peru viel Unheil angerichtet hat. Und sie wurde rekrutiert oder sie wurde ausgebildet, um neue Mitglieder für diese Organisation zu rekrutieren. Und sie las alles, was man da so lesen muss. Marx, Lenin, Mao Zedong, alles, was so diese Ideologie stärkt, und war da wirklich drin. Sie war nicht an Terrorakten beteiligt, das hat sie nie gemacht, aber sie hat eben andere Menschen für diese Aufgabe rekrutiert. Und 1985 musste sie Arbeit in einer Fabrik annehmen, um ihren Sohn und sich zu ernähren. Und als sie dort arbeitete, völlig fern vom christlichen Glauben, bekam sie eine Bibel geschenkt von christlichen Kolleginnen, die sie eigentlich nicht wollte. Aber sie hat sie genommen und zu ihren Sachen gelegt. Und just an diesem Tag kam eine Razzia in die Firma, die genau sie suchte. Und sie war gerade nicht an ihrem Arbeitsplatz und man durchsuchte ihre Sachen und fand die Bibel. und sagte, naja, wenn sie eine Bibel hat, dann hat sie sich geändert. Dann ist sie Christin. Dann gehört sie nicht mehr zu dieser Organisation. Und sie wurde nicht verhaftet, weil sie diese Bibel hatte. Und das hat diese Frau umgehauen und sie wurde dann mit 24 Jahren wirklich Christin und folgt dem wirklich leuchtenden Pfad, nämlich Jesus. Und ist zum Glauben gekommen durch eine Bibel, die sie gar nicht wollte. Ja, liebe Geschwister, was wird dann eine Bibel ausrichten, die jemand will, wenn schon eine Bibel, die man nicht will, so etwas bewirkt? Und sie rekrutiert wieder, denn sie ist Pastorin geworden und evangelisiert in ihrem Volk und gründen Gemeinden. Und diese Geschichte steht stellvertretend für ganz viele Menschen in dieser Welt, für ganz viele Völker auch, die Gott sucht und die er liebt und die er zu sich zieht. Und deswegen nochmal diese Vision zum Schluss. Die große Menschenmenge wird vor Gottes Thron stehen. Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen werden ihn loben, werden ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Und ich habe ein Lied mitgebracht, das genau diese Vision aufgreift. Und wir haben das vorhin noch geübt, einmal kurz. Das ist jetzt relativ spontan, aber wir wagen das trotzdem. Ein Lied, das diese Vision aufnimmt. Ich zeige Ihnen den Text, dann können Sie folgen. Und wenn du, Andrea, wenn du gleich die zweite Strophe weiterschaltest. Ja, es kommt noch etwas. Haben Sie noch Puste? Könnt ihr noch? Ja? Ist ein bisschen länger geworden, glaube ich, als alles geplant war, ne? Aber das macht nichts. Gut, der Pastor sitzt ganz entspannt, dann ist das Problem nicht so groß. Ja, Wycliffe, die Vision lebt. Wir glauben, dass wir durch unsere Arbeit dazu beitragen können, ganz konkret, dass diese Vision Wirklichkeit wird, dass Menschen aus allen Völkern, Nationen, Sprachen, in ihren Sprachen einmal Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Darum gibt es Wycliffe. Aber erst einmal, jetzt will das auch nicht mehr hier, doch, wie kommen wir eigentlich an diesen Namen, fragen sich viele Leute. John Wycliffe, das wissen nicht Theologen nicht, war ein englischer Reformator, der etwa 200 Jahre vor Luther gelebt und gearbeitet hat in England und dadurch die Reformation eigentlich dort angestoßen hat, aber er wurde für seine Arbeit zum Ketzer erklärt. Es wurde verboten, in seiner Übersetzung zu lesen. Das muss man sich jetzt mal überlegen. So war das Klima damals zu dieser Zeit ja auch in Deutschland, dass die Bibel eigentlich nur in Hebräisch, Griechisch und Latein ausgedrückt werden konnte. Alles andere war mondäne Sprache, das ging einfach nicht. Und so musste noch viel geschehen. Wycliffe Deutschland, habe ich schon gesagt, sitzt in Burbach-Holzhausen seit etwa 62 in Deutschland mit etwa 150 Mitarbeitern und unsere Mitarbeiter sind in etwa über 40 Ländern in der ganzen Welt im Einsatz. Und dort in Burbach-Holzhausen ist auch unser Ausbildungsprogramm. Das nennt sich das European Training Program und da kann man lernen, Laute zu lernen, die Laute zu erkennen, denen man irgendwann vielleicht mal begegnet, sie nachzumachen. Man lernt ein Alphabet zu machen und was man alles tun muss, um ans Ziel zu kommen. Ja, aber zurück zu Wycliffe. Das ist unsere Wirklichkeit, nämlich, dass wir in Deutschland inzwischen über 50 Mal die Bibel ins Deutsche bzw. in deutsche Dialekte übersetzt bekommen haben, seit Luther. Und wir haben, ehrlich gesagt, manchmal die Qual der Wahl. Und viele Christen wissen auch gar nicht mehr, wozu ist denn welche Übersetzung eigentlich da? Und dieser Reichtum, den wir haben, ist manchmal auch dann schon wieder ein Problem. Und so wie wir das Problem haben, dass wir aus zu vielen Übersetzungen auswählen können, haben andere Menschen das Problem, dass Gott nicht mit ihnen reden kann. Er ist für sie sprachlos, weil es keine Übersetzung in ihrer Sprache gibt, weil niemand versucht hat, bisher das Evangelium in ihrer Sprache auszudrücken. Ja, und wenn wir uns das näher angucken, dann fragt vielleicht der ein oder andere, was sind das für Völker, von denen er da vorne die ganze Zeit redet? Wo sind denn all diese Völker? Das hatten wir vorhin schon mal kurz gezeigt. Aber Was charakterisiert sie? Da ist einmal, dass sehr viele dieser Völker Minderheitsvölker sind, ohne Anschluss an die Gesellschaft ihres Landes. Viele von ihnen leben wirklich irgendwo weit abgelegen und sind nicht relevant für die Regierung, vielleicht sogar lästig in manchen Fällen. Das sagte ich schon, sie sind von geringer Bedeutung für die Regierung und haben auch oft keine Lobby, keiner, der sich im Land für sie einsetzt, weil meistens in den Ländern selber die Vision, das Anliegen für diese Völker einfach nicht da ist. Und die meisten von ihnen sind arm und haben wenig eigene Ressourcen, beziehungsweise wenn sie sie haben, können sie sie nicht nutzen. Viele Völker haben ja Ressourcen, sie leben ja in reichen Ländern, die reich sind an Rohstoffen, aber sie selber sind meistens nicht diejenigen, die davon profitieren können. Etwas anderes, das diese Völker kennzeichnet, ist, dass vielen grundsätzliche Menschenrechte verwehrt bleiben. Da ist zum Beispiel der Zugang zur Bildung, der vielen von ihnen völlig oder ganz verwehrt bleibt. Viele Völker sind gezwungen, ihre Kinder in eine Schule zu schicken, wo eine Sprache gesprochen wird, die sie eigentlich gar nicht können. Und ich weiß nicht, ob hier Lehrer sind, die damit Erfahrung haben, dass Kinder in der Schule, Kinder aus anderen Ländern in Deutsch unterrichtet werden und eigentlich gar nicht diese Sprache verstehen. So geht es vielen Kindern täglich. Und viele befinden sich in einem Umfeld, in dem politische oder religiöse Ideologien ihre Freiheit einschränken. Wir sind davon überzeugt, dass es ein Menschenrecht ist, dass ich mir aussuchen darf, was ich glaube. Und wo dieses Menschenrecht eingeschränkt wird, ist Not. Wo man an den Islam glauben muss, weil er Staatsreligion ist, ist man eingeschränkt in seiner Freiheit, die meines Erachtens, unseres Erachtens wichtig ist. Und schließlich auch Landrechte werden oft nicht gewährt. Da ist Übervorteilung im täglichen Leben. Und das sind so ein paar Dinge, die natürlich nicht alle dieser Völker kennzeichnen, das ist klar, aber doch immer wieder einige Dinge treffen auf die meisten oder viele dieser Völker zu. Ja, und ich möchte unsere Arbeit in drei kurzen Sätzen zusammenfassen: Grundlagen schaffen, Identität stärken, Horizonte öffnen, Bildung ermöglichen, Hoffnung übersetzen, Herzen berühren. Und ich werde jetzt nicht eingehend auf diese Themen eingehen, sondern werde das gleich im Seminar machen. Aber bei dem ersten geht es um die Sprachwissenschaften, das Werkzeug, um die Sprachen der Welt zu knacken, habe ich jetzt mal geschrieben. Horizonte öffnen, Bildung ermöglichen. Wir möchten durch Angebote, Lesen zu lernen in der Muttersprache, Menschen einen besseren Start in die Bildung geben. Und die Bibel in der Sprache des Herzens, Hoffnung übersetzen, Herzen berühren. Die Bibel bringt Menschen Hoffnung. Das erleben wir immer wieder. Ja, und wer sich dafür interessiert, wie sieht das so aus zurzeit? Wir wissen, dass 2500 Sprachen etwas von der Bibel haben, aber wir schätzen, dass noch irgendwo zwischen 1600 und 2000 etwas von der Bibel haben sollten. Da arbeiten wir noch dran, herauszufinden, ob die wirklich alle auch eine Übersetzung brauchen. Ja, und wir werden immer wieder gefragt, warum denn unbedingt die Muttersprache? Können denn die Leute nicht auch in der Landessprache die Bibel lesen? Ist das nicht viel einfacher, wenn wir denen allen die Landessprache beibringen und dann ist doch eine Bibel da? Wer von euch liest die Bibel in einer Fremdsprache? Es sei denn, er hat Englisch oder was studiert und nimmt die mal dazu. Aber da hat sich eine Person gemeldet, aber weil es keine Bibel in eurer Sprache hier gibt, oder woran liegt das? Können wir nachher regeln. Ja, aber wo wir können, wollen wir doch von Gott in unserer Muttersprache angesprochen werden. Und er will uns in unserer Muttersprache anreden. Ich finde immer wieder Verse im Neuen Testament, wo es darum geht, dass wir Gottes Wort verstehen. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Also wer es nicht versteht, erst einmal, der kann es auch nicht aufnehmen. Und deswegen sind wir überzeugt, Verstehen ist in der Muttersprache am ehesten gewährleistet. Das ist die Sprache, in der Gott uns ansprechen will. Ich möchte euch bitten, doch mal zu gucken, wie euch dieses Schild gefällt. Bitte? Auch vorlesen, das ist gar nicht so einfach. Risiko wichtiger Wasserankunft bei Niederschlägen, um nicht im Bett des reißenden Stroms zu bleiben, um die nächsten Höhen sofort zu gewinnen, während das Warten auf eine Senkung aus Gefahr zu sein. Zurück auf ihrem Fuß zu nicht kommen, um zu vermeiden, trägt durch die Strömung weg, um ihre Gegenwart anzuzeigen, wenn sie abgesondert werden, um von den Notfallteams markiert zu werden. Ihre Ruhehilfen zu behalten, ist bereit einzuschreiten. Offensichtlich geht es hier um was Wichtiges, oder? Man ahnt, es geht um eine wichtige Warnmeldung. Aber wer das nun liest, ist erstmal belustigt und nicht unbedingt angeregt, sich in Sicherheit zu bringen. Und das ist jetzt ein ziemlich krasses Beispiel für wörtliche Übersetzung. Wo etwas nicht verstanden wird, da kommt es auch nicht an, da löst es auch keine Reaktion aus. Und genau das ist auch bei der Bibel der Fall. Aber es ist noch eine Dimension da. Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn lieben, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, deinen Nächsten wie dich selbst. Das Herz ist angesprochen. Damit das Herz angesprochen wird, ist es wirklich wichtig, dass es in der Muttersprache der Menschen ankommt. Ein Mann vom Volk der Tiramba in Burkina Faso saß vor seinem Haus und las sich selbst laut den Epheserbrief auf Tcherma vor. Was liest du? Ist das Gottes Wort? Fragte ihn ein Passant, der stehen geblieben war und eine Weile zugehört hatte. Ja, das ist Gottes Wort, antwortete der Mann. Der Zuhörer fuhr fort: Es ist in mein Inneres eingedrungen. Wenn man Gottes Wort in seiner eigenen Sprache hört, verändert es einem das Herz und hilft einem zu wissen, wer Gott wirklich ist. Eins der vielen Beispiele von Menschen, die Gottes Wort in ihrer Sprache gehört haben. Und ein anderes: Wenn ich die Sonntagspredigt auf Französisch oder Full Fulde höre, bin ich oftmals versucht zu denken, das geht mich nichts an. Aber wenn auf Bana gepredigt wird, betrifft es mich persönlich. Ich höre zu und verstehe alles. Das Wort Gottes berührt mein Herz und füllt es mit Staunen. Aus Kamerun. Das sind nur zwei Aussagen von Menschen, die Gottes Wort in ihrer Sprache bekommen haben und es schätzen gelernt haben. Und zum Abschluss dieses Teils noch einen kurzen Videoclip, der zeigt, wie Menschen dieses Wort feiern in ihrer Sprache. Ja, da konnte man sehen, dass Menschen sich freuen über das Wort Gottes wie einer, der große Beute macht. Das ist nicht unser Stil, so zu tanzen und zu feiern, aber ich glaube, diese Freude steckt doch irgendwie an und stellt uns auch ein bisschen in Frage. Freuen wir uns so über das Wort Gottes? Beeindruckt es noch so, berührt es noch so unser Herz? Ja, zwei Aussagen noch. Seit ich weiß, dass das Markus-Evangelium in Minyanka gedruckt wird, wage ich es auch in meiner eigenen Sprache zu beten. Stellen Sie sich das vor. Der Mann hat sich abgemüht, auf Französisch zu beten, weil er dachte, Gott versteht ihn in seiner Sprache nicht. Das ist jetzt für dich, Stefan. Seit meine Tochter mir aus der Bibel in meiner Sprache vorliest, weiß ich, dass unser Pastor sich die Geschichten nicht selbst ausdenkt. Die Analphabeten wissen oft nicht, wo kommt das her, was der da predigt. Wo hat er das her? Und deswegen hat diese Frau gemerkt, aha, hier kommt's her, ich kann ihm vertrauen. Ja, damit mache ich jetzt erstmal Schluss hier an dieser Stelle und lasse euch mit der Herausforderung schon mal zurück. Legt Gott euch, legt Gott dir aufs Herz, hier aktiv zu werden, durch Beten, durch Geben, durch Gehen, durch Weitersagen. Das wäre schön, wenn das heute Morgen passieren würde. Das kann ich aber nicht machen, das müsst ihr mit Gott ausmachen. Und ich lade euch ganz herzlich da ein, gleich dabei zu sein. Da geht es weiter Und da will ich noch ein bisschen mehr aufnehmen. Wie geht das überhaupt, Bibel übersetzen? Was gibt es da so für Probleme? Ihr dürft auch eifrig mitmachen. Also es ist nicht nur zum Passiv-Dasitzen. Es wird auch nicht gefährlich, keine Angst. Aber wer trotzdem nicht da sein kann, wird eingeladen, draußen zu gucken. Da habe ich schon mal was aufgebaut. Unser Magazin ist da, viele Prospekte, unser nagelneues, brandneues Buch durch den Horizont sehen mit lauter Beispielen von Übersetzern aus der ganzen Welt. Ich bin dann auch gleich da draußen und freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Danke.